Ja, er hatte ihn überall gesucht, aber er konnte ihn nirgends finden. Also weder in der Spielzeugkiste, die er mehrmals durchwühlt hatte. Nö, du? Also weder in der Spielzeugkiste, die er mehrmals durchwühlt hatte, noch hinter den Stofftieren im Regal, auch in keiner anderen Ecke seines Zimmers war Playmobil-Polizist zu finden. Und dabei hat er sich so angestrengt. Er hatte sogar extra den Autoteppich mal hochgenommen und er war sogar unter das Bett gekrochen. Ja, dort hatte er dann allerlei interessante Entdeckungen gemacht, aber die Playmobil-Figur, die blieb verschwunden. Mama hatte er auch schon gefragt, das hat er natürlich gleich zu Beginn gemacht, ne, bevor er sich auf die Suche begeben hatte, aber die konnte ihm auch nicht sagen, wo der Polizist war. Die hatte ihm einfach nur den Tipp mit dem Suchen gegeben. Ja, toll. Also dazu hatte er nun wirklich keine Lust mehr und er wusste ja auch gar nicht mehr, wo er noch suchen sollte. Ja, frustriert ging der kleine Knirps in den Garten und ließ sich ins Gras plumpsen. Und dort saß er dann und zupfte dann so grummelig an so ein paar Grashalmen herum. Und während er das so tat, kam ihm doch eine Idee. Ob er es mal mit Beten probieren sollte? Also ich meine, Gott wüsste ja ganz bestimmt, wo die Figur sich aufhielt. Und er könnte ihn ja auch für Sven mal irgendwo hintun. Und dann hat Sven sich so gedacht, na ja, besonders praktisch wäre ja, wenn Gott diese Playmobil-Figur in die Gartentonne packen würde, weil die war nämlich leer. Das wusste er, da hatte er nämlich eben auch schon gesucht. Und das wäre eigentlich total praktisch, weil er war ja sowieso schon im Garten und da müsste er nur mal eben aufstehen, um die Ecke gehen, in die Tonne gucken und alles wäre geritzt. Und je länger Sven darüber nachdachte, desto besser gefiel ihm diese Idee. Also faltete er die Hände, schloss die Augen und betete inbrünstig: Lieber, 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 lieber Gott, bitte mach doch, dass meine Playmobil-Figur in der Gartentonne liegt. Bitte, 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 tu sie einfach da rein. Danke, Amen. Und er stand auf und rannte zur Tonne und riss den Deckel hoch und schaute hinein. Und da, auf dem Boden der Tonne, sah er nichts. Die Tonne war genauso leer wie vorher auch. Sven war so richtig sauer, aber so richtig. Und er knallte den Deckel wieder auf die Tonne drauf und stapfte in das Haus hinein, baute sich vor seiner Mutter auf, die da in der Küche stand und Essen kochte und sagte: Mama, das mit dem Beten funktioniert gar nicht. Ja, und damit hatte der kleine Sven in seiner großen Enttäuschung schon etwas wirklich Wesentliches entdeckt. Beten, das ist kein System, das funktioniert. Ja, so, wo ich einfach nur die richtige Strategie brauche und dann funktioniert es nach meinen Wünschen und ich bekomme, was ich will. Wie so ein Automat. Wirf eine Münze oben rein, drück den richtigen Knopf und dann kommt unten genau das raus, was du dir wünschst. Naja, so funktioniert es eben mit dem Beten nicht, weil Beten ist ja kein System. Beten, das ist Beziehung, das ist Begegnung, Gespräch mit dem Gott, der lebt und da ist. Beten, das ist Eintreten in die unsichtbare Wirklichkeit, sich mit Gott austauschen, Interaktion, im Gespräch, im Dialog sein mit ihm. Das wissen wir vermutlich alle. Und wahrscheinlich käme niemand von uns auf die Idee, jetzt irgendwie Gott auf so einen Wunscherfüller zu reduzieren. Aber Hand aufs Herz, geht es uns nicht manchmal doch ein bisschen so wie dem kleinen Sven? Dass wir uns wünschen würden, dass mit dem Gebet, ach, das würde manchmal schon ein bisschen besser funktionieren, so in unserem Sinne. Also kann ja sein, dass wir schon so ein bisschen mehr enttäuscht sind, als wir zugeben mögen, wenn Gott unsere Gebete nicht so erhört, wie wir es uns erhofft haben. Gerade in so Situationen, wo wir vielleicht wirklich so richtig davon überzeugt sind, dass das, was wir uns erbitten, doch wirklich im Sinne Gottes ist und etwas wirklich Gutes. Und dann kommt es trotzdem völlig anders. Vielleicht, ja, wünschen wir uns manchmal, dass wir einfach so ein bisschen Gott und sein Handeln da auch mehr erleben. Und vielleicht sind wir manchmal enttäuscht und haben so den Eindruck, Gott ist so gar nicht da. Oder dass wir vielleicht es sich anfühlt so, als ob unsere Gebete so an der Zimmerdecke kleben bleiben. Also ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, dass ihr den Eindruck habt, so das dringt irgendwie gar nicht so wirklich zu Gott durch. Aber vielleicht haben wir auch schon ganz viele super gute Erfahrungen mit Gebet gemacht. Na, dass wir also wirklich ganz fantastische Dinge erlebt haben, also schöner als das, was wir uns erbeten haben und erhofft haben. Und vielleicht seid ihr auch so ganz, überzeugte Beter, so Überzeugungstäter sozusagen, dass das Gebet wirklich einen ganz großen Raum in eurem Leben einnimmt. Aber auch dann können wir ja immer noch mehr lernen im Gebet und über das Gebet. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich persönlich, wenn ich in der Bibel lese oder wenn ich auch auf meine eigenen Erfahrungen schaue oder mich mit anderen unterhalte über ihre Erfahrungen, ich bin immer wieder fasziniert davon, was das für so ein großes Feld ist. Ja, wie viele verschiedene Facetten das hat und wie verschieden Menschen Gebet erleben. Und ich finde, da gibt es einfach immer noch Neues, anderes, weiteres, tieferes zu entdecken, weil Gebet ganz vielfältig und ganz bunt ist. Und so ging es mir auch, als ich den heutigen Predigttext gelesen habe aus Daniel 9. Die Verse 17 bis 23. Und ich habe das gelesen und ich muss euch sagen, ich war total berührt und irgendwie so ganz aufgeregt. Und ich habe da so viel entdeckt und ich möchte euch ein bisschen was von dem, was ich da so entdeckt habe, heute weitergeben und euch da mit reinnehmen. Und In diesem Abschnitt, den ich rausgesucht habe, da ist jetzt nur ein Teil dieses Gebetes von Daniel aufgeschrieben. Und vielleicht möchtet ihr euch das zu Hause nochmal in Ruhe durchlesen von Anfang an, im gesamten Kapitel 4. Lest das nicht von Anfang an vor, weil das war jetzt für den Gottesdienst zu viel. Aber ich empfehle euch das sehr, lege euch das sehr ans Herz, wirklich das ganze Kapitel 4 euch mal durchzulesen. Da könnt ihr eben dieses Gebet auch von Anfang an lesen. Und ich hoffe, dass uns das, was ich heute hier weitergebe und was ihr dann auch noch in diesem Kapitel lest, dass uns das alle miteinander wirklich in unserem Gebetsleben stärkt und ermutigt und uns inspiriert, weiter dran zu bleiben am Gebet und auch vielleicht mal andere Formen auszuprobieren und so. Ja, also Daniel, wir haben ja schon ein bisschen was von ihm gehört. Was war das für einer, der dieses Gebet gesprochen hat? Daniel selbst stellt sich uns ja vor in dem Buch Daniel, eben das seinen Namen trägt, im Alten Testament. Und Daniel ist ein Israelit aus königlicher Herkunft, das haben wir auch vorhin schon gehört. Und als junger Mann wird er zusammen mit anderen jungen Männern nach Babylon gebracht. Als Nebukadnezar da in Jerusalem einfällt, 605 vor Christus, und es erobert. Und Daniel wird zusammen mit anderen jungen Männern aus gutem Hause an den Königshof gebracht. Und er wird dort ausgebildet, also er kriegt eine richtig gute, umfassende Ausbildung, um am Königshof dann seinen Dienst zu tun. Und Daniel wird dort in Babylon für seine Weisheit berühmt. Und er ist wirklich sehr geachtet und er bekleidet unter den jeweiligen Königen dann hohe Regierungsämter. Und dort im fremden Land gebraucht Gott Daniel als Propheten. Und Daniel, der hat jetzt keine so klare und ausschließliche Berufung zum Propheten, wie zum Beispiel Jeremia, uns das von Jeremia jetzt auch beschrieben wird. Aber Gott gibt Daniel diese Gabe, Träume zu deuten. Kennen wir auch von Josef, ja, in Ägypten. Genau, also und Gott gibt Daniel auch Visionen und er eröffnet ihm in diesen Visionen einen Blick auf das, was er künftig tun wird. Und diese Visionen, die beschäftigen Daniel sehr und die nehmen ihn richtig mit. Also er ist total durcheinander, die erschöpfen ihn, er wird teilweise richtig krank, weil ihn das so belastet, was er da sieht und weil er auch da nicht so richtig was mit anzufangen weiß. Und Daniel, auch das haben wir eben schon gehört und gesehen hier in diesem Video, der forscht in den Schriften nach und unter anderem will er wissen, was es mit diesem Prophetenwort Jeremias auf sich hat, nämlich dass Jerusalem 70 Jahre lang zerstört bleibt. Als Daniel sich damit befasst, mit dieser Vision, da ist er selbst eben schon fast 70 Jahre lang in Babylon. Also er ist mittlerweile ein alter Mann geworden. Und Babylon ist mittlerweile durch den Perserkönig Kyros besiegt worden. Und der ordnet direkt in seinem ersten Regierungsjahr die Freilassung der Juden und den Wiederaufbau des Jerusalemer Tempels an. Er sagt also, wer von denen, die hier im Exil leben, mit nach Jerusalem gehen will, um zu helfen beim Wiederaufbau des Tempels, der darf gehen. Und Daniel, der bleibt aber dort in Babylon und er betet weiter. Also Daniel war schon in seinen jungen Jahren wirklich ein Beter und auch im Exil unter diesen erschwerten Bedingungen in Widerständen auch, weil eigentlich sollte da ja eben der König angebetet werden und nicht der Gott Israels, auch da bleibt er in diesen Widerständen am Gebetsleben dran und er wirklich kultiviert und pflegt sein Gebetsleben. Und jetzt im Alter betet er immer noch. Und ich lese jetzt erstmal aus Daniel 9 nach der Basisbibel. Zunächst die Verse 17 bis 20. Ich habe es euch auch mitgebracht. Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und seine Bitte. Lass dein Angesicht leuchten über deinem Heiligtum, auch um deiner selbst willen, Herr. Mein Gott, verschließe deine Ohren nicht. Öffne deine Augen und sieh auf die Trümmer Jerusalems. Sieh auf die Stadt, die dir gehört. Wir wenden uns mit unseren Bitten an dich. Nicht, weil wir gerecht gehandelt hätten, sondern im Vertrauen auf dein großes Erbarmen. Herr, höre hin. Herr, vergib. Hör aufmerksam zu, Herr, und handle. Zögere nicht, mein Gott, auch um deiner selbst willen, denn die Stadt und das Volk gehören doch dir. Ich redete, betete und bekannte meine Sünden und die Sünden des Volkes Israel. Ich brachte meine Bitte vor den Herrn und bat für Jerusalem, den heiligen Berg meines Gottes. Ja, bis dahin erstmal. Daniel betet zunächst einmal aus persönlicher Betroffenheit heraus. Also wie gesagt, schaut euch das zu Hause nochmal von Anfang an an, weil da gibt es noch mehr drin zu entdecken, auch wie es bis dorthin gekommen ist, wo ich jetzt angefangen habe. Also schon in den ersten Versen von Kapitel 4 wird ganz deutlich, wie sehr Daniel persönlich betroffen ist. Er fastet und betet, er zieht sich ein Trauergewand an, er streut sich Asche auf sein Haupt, das ist ein Zeichen der Reue und der Trauer. Also Daniel leidet total darunter, dass Israel seinem Herrn immer wieder untreu wird. Also, dass es seine Warnungen auch immer wieder in den Wind schlägt. Das Volk, das Gott sich als sein besonderes Eigentum erwählt hat, mit dem er einen Bund schließt, mit dem er so viel vorhat, das wird Gott immer wieder untreu und immer wieder lehnen sie sich gegen ihren Herrn auf. Gott beschenkt sie in besonderer Weise Und sie kehren Gott immer wieder den Rücken und missachten seine Weisungen. Und so war es schon bei ihren Vorvätern in der Wüste. Ja, auch da sind sie immer wieder von Gott abgefallen und in den nachfolgenden Generationen wiederholt sich dieses Muster immer wieder, dass Gott dem Volk nachgeht und um es wirbt, dass sie sich ihrem Herrn wieder zuwenden und dann wieder von ihm abkehren. Also dieser Ungehorsam, der zieht sich wirklich wie so ein roter Faden durch die Geschichte dieses Volkes. Und das macht Daniel richtig fertig. Und davon ist er persönlich betroffen. Und Daniel betet nicht nur für sich, er betet stellvertretend für das Volk. Er nennt die Schuld beim Namen und er stellt sich selbst als sündiger Mensch, als Teil dieses Volkes unter diese Schuld, die das Volk immer wieder auf sich lädt. Auch unter diese Schuld der vorherigen Generationen, also der Väter sozusagen. Die ganze Zeit spricht Daniel nicht vom Ich, sondern vom Wir. Und er beschönigt nichts, sondern er breitet wirklich diese ganze unsägliche Geschichte des Volkes vor Gott aus. Und er sagt, Herr, du bist treu und gerecht. Du hast dir nichts vorzuwerfen. Wir aber müssen uns in Grund und Boden schämen für unsere Haltung dir gegenüber. Dafür, dass wir dir immer wieder die Treue brechen und dass wir deine Liebe mit Füßen treten. Daniel betet stellvertretend für das Volk und er betet mit aufrichtigem Herzen und wachem Blick. Er erkennt und benennt diesen Ungehorsam und er sagt, dieser Ungehorsam dir gegenüber, der ist von Anfang an der große Stolperstein in der Beziehung zu dir. Also Gott wendet sich ihnen ja in Gnade zu, aber sie wenden sich wie immer wieder ab. Gott will sie sicher führen, schon in der Wüste, aber sie folgen immer wieder ihrem Eigensinn und schaffen sich damit Not und Schmerzen. Daniel sieht das ganz klar und er ordnet alle Geschehnisse dementsprechend ein. Und Daniel erkennt, dass auch die Brüche in der Geschichte des Volkes, auch das Exil, in dem sie sich jetzt befinden, eine Folge ihres Ungehorsams sind. Das alles steht in Zusammenhang mit der Schuld, die sie immer wieder auf sich laden. Gott lässt sein geliebtes Volk die Konsequenzen ihres Ungehorsams tragen, damit sie sich von ihrer Schuld abwenden und Gott wieder zuwenden. Aber sie hören nicht auf seine Stimme. Und trotzdem wagt Daniel es wieder, sich Gott zu nähern und für das Volk einzutreten. Nicht, weil sie irgendwas vorzuweisen hätten. Nicht, weil sie es verdient hätten. Wenn Gott ihnen gäbe, was sie verdient hätten, dann sähe es ganz schlecht für sie aus. Aber Daniel bittet Gott nicht, weil sie die sind, die sie sind, sondern weil er, Gott, der ist, der er ist. Ein gnädiger und barmherziger Gott. Ein Gott, der sich aus freien Stücken mit diesem Volk verbunden hat und der an diesem Bund festhält, obwohl sein Volk diesen Bund immer wieder bricht. Ein Gott, der gerecht ist, der sie also auch folglich völlig zurecht richtet, der sich dann aber wieder in Gnade und Barmherzigkeit ihnen zuwendet und sie mit seiner Liebe überschüttet. Ein Gott, der reich ist an Vergebung, der sich zu seinem Wort stellt, der treu bleibt und der das, was er verspricht, auch hält über Generationen hinweg. Ein Gott, der sie in einer unvergleichlichen Rettungsaktion aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat und in der Wüste geleitet hat und in ein neues Land geführt hat, der sie in der Wüste schon umsorgt hat und der Wunder um Wunder sie hat sehen lassen. Und zu diesem einzigartigen Gott betet Daniel im Vertrauen auf dessen Wesen. Ganz ähnlich wie Mose es auch in der Wüste getan hat, tut Daniel es auch in Babylon. Er bittet den Herrn, dass er ihn um seiner eigenen Ehre willen gnädig ist. Daniel betet im Vertrauen auf Gott und dessen Wesen und er betet ehrlich und konkret, aber nicht fordernd. Daniel weiß, dass er diesem großen und barmherzigen Gott, dem sie alles verdanken, dass er von dem nichts einfordern kann. Dass er aber dennoch alles von ihm erbitten darf. Und so bittet er, höre Herr, siehe auf uns, vergib, greif ein, zögere nicht, handle. Er bittet, dass Gott sich von seinem Zorn abwenden möge und ihn wieder gnädig zuwenden möge und dass er ihnen die Schuld vergibt. Daniel bittet für das Volk. Er bittet für Jerusalem und für den Tempel und beide waren ja zu diesem Zeitpunkt schon jahrelang zerstört. Und Daniel bittet Gott, dass er gnädig auf die Trümmer der Stadt und auf die Trümmer des Tempels schaut und dass er sein Angesicht über dem Tempel leuchten lassen möge. Diese Wendung, lass dein Angesicht leuchten, die bedeutet, dass Gott sich liebevoll zuwendet. Und dabei fällt schon auf, dass Daniel jetzt gar nicht genau sagt, wie diese Zuwendung jetzt im Einzelnen aussehen soll. Ne? Also er sagt Gott gar nicht, was er genau tun soll. Ist ja eigentlich auch klar. Ne? Vielleicht kennt ihr das auch gar nicht, dass ihr Gott schon mal so eure Pläne unterbreitet, wie genau er jetzt eingreifen soll. Also ich habe manchmal schon die Tendenz, ne? Also dass ich ihm auch sage, wie genau er jetzt eingreifen soll. Also nur mal für den Fall, dass ihm das jetzt nicht so klar ist oder so, ne? Und dass das Ganze auch gut ausgeht. Das macht Daniel nicht. Er bittet einfach, dass Gott handelt und dass er sich ihrer annimmt. Und wie Gott das tut, das überlässt er dann doch schon seinem Herrn. Daniel betet und Gott reagiert und ich lese jetzt mal weiter ab Vers 21. Noch während ich mein Gebet sprach, kam der Engel Gabriel zu mir hergeflogen. Er sah aus wie ein Mann, wie schon in der Vision, die ich zuvor gesehen hatte. Das war zur Zeit des Abendopfers. Falsche Richtung. Hä? Aha. Gut, das warst du jetzt, ne? Dankeschön. Er redete mit mir und erklärte, Daniel, ich bin hergekommen, um dir Einsicht zu geben. Schon als du mir mit deinem Gebet begonnen hast, kam ein Wort von Gott. Ich bin gekommen, um es dir zu erklären, denn du wirst geliebt. Achte auf das Wort und verstehe die Vision. Ja, noch während Daniel betet, kommt Gott ihm nahe. Und er kommt ihm nahe in einem seiner Boten, nämlich in dem Engel Gabriel, der zu Daniel kommt, um ihm die Vision zu erklären. Gabriel, das ist einer der obersten Engel in der himmlischen Welt. Auf Gottes Geheiß macht er sich jetzt auf den Weg, um zu Daniel zu kommen und in sein Verstehen und sein Erleben hineinzukommen. Und er spricht Daniel mit seinem Namen an. Nicht mit dem Namen, den er in Babylon bekommen hat, sondern mit seinem hebräischen Namen. Und ich weiß gar nicht, wie lange Daniel zu diesem Zeitpunkt diesen Namen schon nicht mehr gehört hatte. Und jetzt hört er ihn aus dem Mund des Engels. Und Daniels Name ist bekannt in der himmlischen Welt. Und indem Gabriel Daniel mit Namen anspricht, zeigt Gott ihm, Daniel, ich kenne dich. Daniel, ich sehe dich und du bist mir wichtig. Ich achte dich als der Mensch, der du bist und ich beziehe dich mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Lebensumständen in das ein, was ich im Himmel beschlossen und verkündet habe und was ich auf der Erde tun werde. Und Gott lässt keinen Zweifel daran, dass er Daniel meint. Er kommt Daniel im Gebet ganz nah. Und als dieser die Stimme zu Gott erhebt, da macht Gabriel sich auf den Weg. Und er sagt, Daniel, ich bin hergekommen, um dir das zu erklären. Und mich hat das sehr an Jesus erinnert, der Jahre später sich auch aufmacht und in noch radikalerer Weise aus der himmlischen Welt in das menschliche Erleben und Verstehen hineinkommt. Ja, er kommt zu uns Menschen, er begegnet uns da, wo wir sind. Gott macht sich nahbar und erfahrbar. Und durch seinen Geist können wir unentwegt mit Jesus in Verbindung, mit ihm in Kontakt sein. Und das ist auch gemeint, wenn wir im Neuen Testament aufgefordert werden, ohne Unterlass zu beten. Dafür müssen wir also nicht ständig mit geschlossenen oder offenen Augen, mit gefalteten oder erhobenen Händen, sitzend oder stehend oder kniend auf einem Fleck bleiben. Ja, sondern wir sind ja durch den Heiligen Geist dauerhaft mit Jesus verbunden. Und deswegen können wir in unseren Herzen ohne Unterbrechung mit ihm in Verbindung sein, beten, dauerhaft den Kontakt halten. Gott reagiert, genau, er kommt Daniel im Gebet ganz nah. Und jetzt ist er uns eben durch den Heiligen Geist ganz nah in Jesus und wir können dauerhaft ihm nah bleiben und in Verbindung mit ihm bleiben. Und ein zweites, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber Gott reagiert prompt auf Daniels Gebet. Also während Daniel noch betet, kommt da Gabriel angeflogen und sagt, schon als du mit deinem Gebet begonnen hast, Daniel, kam ein Wort von Gott. Wir kennen das natürlich auch anders. Ne? Bei Hiob beispielsweise wird ja erzählt, dass es sehr lange dauert, bis Gott antwortet. Aber daraus jetzt zu folgern, Gott würde sich grundsätzlich ewig lange Zeit lassen, bevor er antwortet oder unser Gebet vielleicht gar nicht hören, das könnte falscher nicht sein. Manchmal wartet Gott, bevor er antwortet und er hat auch seine Gründe dafür. Aber oft reagiert er auch sofort und auf jeden Fall kommt unser Gebet immer sofort bei ihm an. Und bei Daniel hier, jetzt sehen wir das Gegenteil von der Erfahrung, die Hiob gemacht hat. Bei Daniel antwortet Gott sofort und vielleicht tut er das auch bei uns ganz oft. Viel öfter, als wir es vielleicht wahrnehmen. Ja, weil die Antwort vielleicht anders ist, als wir sie erwartet hätten. Oder weil wir überhaupt noch gar nicht darauf eingestellt sind, dass Gott schon antwortet. Oh Herr, du kannst doch nicht schon was sagen, ich bin noch gar nicht fertig mit meinem Gebet, ich habe mich noch gar nicht richtig konzentriert, ich bin noch gar nicht ruhig geworden und du antwortest schon. Geht doch nicht. Aber in Matthäus 6, Vers 8 sagt Jesus, euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn darum bittet. Ja, also Gott kann wirklich super schnell auf unser Gebet antworten. Manchmal antwortet er vielleicht schon gleichzeitig mit unserer Frage oder vielleicht schon, bevor wir die überhaupt gestellt haben. Ich habe mal so ein bisschen nachgeforscht im Neuen Testament, wie oft da, wenn Jesus Menschen begegnet, wie oft das Wort sofort oder in älteren Bibelübersetzungen sogleich auftaucht. Forscht da mal nach, da gibt es dermaßen viel zu entdecken. Also wo Jesus Menschen begegnet, sie irgendwie mit ihm zu tun haben und sofort etwas passiert. Also, als Jesus seinen in Seenot geratenen Jüngern auf dem See Genezareth entgegenkommt, auf dem Wasser, da haben sie Angst, weil sie ihn für ein Gespenst halten, für irgendeine so komische Erscheinung. Und da sagt Jesus sofort zu ihnen, fürchtet euch nicht, ich bin's. Als Petrus ihm auf dem Wasser entgegenkommt und sinkt und um Hilfe ruft, da ergreift Jesus sofort seine Hand und zieht ihn hoch. Als mal im totalen Menschengedränge eine kranke Frau den Saum seines Gewandes, des Gewandes von Jesus da anrührt, da merkt er sofort, dass eine Kraft von ihm ausgeht. Und er fragt, wer hat mich berührt? Und die Jünger denken, jetzt geht's los, ne, in so einem Gedränge. Und er dreht sich um und spricht dieser Frau Heilung zu. Und das ist überall in den Evangelien, überall könnt ihr das entdecken. Das ist total faszinierend. Also Menschen bitten Jesus um Hilfe und er berührt sie und sofort fangen Gelähmte an zu gehen, Blinde sehen, Tote richten sich auf, Aussätzige werden rein. Also guckt euch das mal an, wenn ihr mit Daniel durch seid. Da könnt ihr auch noch in den Evangelien mal lesen, wann Jesus sofort reagiert, dann umkringelt euch das mal. Also da gibt es wirklich so viel zu entdecken. Also wir tun ja manchmal so, als wäre es normal, dass wenn wir beten, dass Gott lange erstmal nicht reagiert, bevor er dann vielleicht mal ein Gebet erhört. Aber wenn ich in die Bibel schaue, dann muss ich sagen, dass sie doch an sehr vielen Stellen das komplette Gegenteil davon bezeugt. Und mich persönlich ermutigt das total, wirklich im Gebet dran zu bleiben und auch spontane Impulse ernst zu nehmen. Ja, weil manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ging es schon manchmal so, dass wenn ich gedacht habe, so, okay, da erbitte ich mir jetzt eine Antwort von Gott und Gott dann schon so super schnell geantwortet hat, bevor ich überhaupt fertig war mit meiner Frage, dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Ach, das bilde ich mir jetzt bestimmt nur ein, das ist bestimmt nur so ein psychologisches Gedöns, kannst ja wieder alles erklären, dass deine Psyche da, keine Ahnung, irgendwas und so, man lässt sich ja alles erklären, ne? Wenn wir nur uns bemühen, dann lässt sich ja alles irgendwie erklären, warum das jetzt nicht Gottes Stimme sein kann. Lässt sich immer erklären. Aber ich möchte das wirklich ernst nehmen. Und das nicht als Einbildung abtun, nur weil mein Herr schneller reagiert, als ich denken kann. Im Gegenteil, er kann ja sehr viel schneller reagieren, als ich mir in meinem Hirn etwas ausdenken oder einbilden kann. Und deswegen ermutigt mich das, das einfach nochmal viel selbstverständlicher auch durchaus zu erwarten, dass Gott auf meine Gebete antwortet und diese Antworten auch ernst zu nehmen. Manchmal antwortet Gott nämlich wirklich sehr viel schneller, als wir es erwarten. Manchmal antwortet er auch langsamer. Und das fühlt sich dann natürlich nicht so schön an. Aber auch da hat er ja seinen Grund dafür. Also fest steht, Gott hat keinerlei Freude daran, uns jetzt irgendwie schmoren zu lassen. So, ich sitze aber am längeren Hebel. Also was ist das für ein Gottesbild? Er ist für uns. Und wenn wir fragen, dann ist doch auch klar, dass er uns eine Antwort geben will. Und wir müssen ihn wirklich nicht durch unsere Gebete weichklopfen und erstmal dazu bringen, dass er uns hören will oder so. Es gibt ganz viel zu entdecken in diesem Abschnitt und auch wie Gott reagiert. Und ich konnte das natürlich wieder mal nicht alles ausführen und habe mal wieder in der Vorbereitung schweren Herzens ein paar Punkte gestrichen, wie immer. Aber, na, diesmal war es besonders krass, aber egal. Eine Sache möchte ich nochmal ausführen in Gottes Reaktion. Den Rest, den könnt ihr euch ja selbst daraus lesen. Genau. wie Gott reagiert, nämlich Gott schenkt Daniel Einsicht und eine neue Sicht. Also, Gabriel sagt zu Daniel, ich bin gekommen, um dir Einsicht zu geben. Ich bin gekommen, um dir zu erklären, was Gott sagt. Denn du wirst geliebt. Denn du wirst geliebt. Weil du geliebt wirst, komme ich, um dir das zu erklären. Also Gabriel sagt, Daniel, der Grund, warum ich komme, ist, du bist geliebt von Gott und deshalb möchte er, dass du ihn verstehst. Weil du geliebt wirst. In der Elberfelder Übersetzung heißt es, weil du ein viel Geliebter bist. Du bist ein viel Geliebter, eine viel Geliebte Gottes. Und deswegen möchte dein Herr, dass du ihn verstehst. Er lädt uns in Jesus in die göttliche Liebesbeziehung ein. Und in einer Liebesbeziehung möchte ich verstanden werden und ich möchte den anderen verstehen. In einer Liebesbeziehung öffnen wir unsere Herzen und ziehen einander ins Vertrauen. In Johannes 15, Vers 15 sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Ein Diener, ein Angestellter, der muss gar nicht alles wissen. Das reicht, wenn er weiß, was er zu tun hat. Und das ist der Unterschied zwischen einem Angestelltenverhältnis und einer Liebesbeziehung. Als Jesu Nachfolger bist du nicht zum Befehlsempfänger beordert, du bist auch nicht zum Angestellten jetzt irgendwie eingestellt, sondern du bist berufen in die Liebesbeziehung mit Gott als sein geliebtes Gegenüber. Und als solches zieht er dich ins Vertrauen. Er offenbart uns durch seinen Geist Dinge, die wir mit dem menschlichen Verstand nicht fassen können, weil er uns hineinnimmt in die göttliche Sicht. Und damit zeigt er uns Dinge, die unseren menschlichen Augen verborgen sind. Seine Absichten, seine Pläne, sein Herz. Gott will uns Einsicht schenken, weil er uns liebt. Weil wir eben in die erfüllende Liebesbeziehung mit dem lebendigen Gott berufen sind. Er will uns ganz nahe kommen und er will uns dauerhaft nahe sein in allem, was uns begegnet. Er will uns zu einem tieferen Verständnis führen und will mit uns im Dialog sein. Gebet ist kein Monolog, weil Gebet ist Gespräch. Ja, und auch Gespräch ist ein Hin und Her und kein Monolog. Also was würdest du denken, ja, wenn jemand dich pausenlos zutextet, stundenlang auf dich einredet, ohne Punkt und Komma und am Ende sagt, danke für das gute Gespräch. Gebet ist Gespräch, kein Monolog. Und zwar weder von Gottes Seite noch von unserer. Sondern es ist der vertrauensvolle Austausch von Herz zu Herz. Dazu sind wir eingeladen und dazu ermutigt, wie ich finde, diese Bibelpassage extrem, das Gebet von Daniel. Und vielleicht nehmt ihr euch heute Nachmittag mal Zeit. Super Wetter, lasst euch ein bisschen die Sonne auf die Nase scheinen, zieht euch vielleicht ein Käppi auf, nehmt euch eure Bibel, als nette Garten oder Balkon oder was weiß ich was, wo ihr euren Stuhl hinstellen könnt, Lektüre und betet, lest wirklich mal betend das ganze Kapitel aus dem Danielbuch. Und danach die Evangelien, sofort, ne? Das könnt ihr dann einkreisen. Aber da gibt es so viel zu entdecken. Und ich wünsche uns wirklich sehr, dass wir uns einladen lassen ins Gebet, dass wir wirklich immer und in jeder Situation mit unserem Herrn in Verbindung bleiben. Lieber Herr, danke, dass du bist, der du bist. Ein einzigartiger, ein großartiger Herr und so gnädig und so voller Erbarmen und voller Liebe für deine Menschen. Herr, und ich muss sagen, wenn ich mir das so anschaue, die Geschichte, die du mit deinem Volk gegangen bist, wie ich es auch so im Alten Testament lese, dann entdecke ich da viel von dieser Sturheit, diesem Eigensinn, dieser Auflehnung auch in mir. Und ich danke dir, dass du dich selbst hingegeben hast, dass wir Vergebung haben dürfen, dass wir das zu dir ans Kreuz bringen dürfen, dass wir mit dir neu beginnen dürfen. Danke, dass du dich nahbar und erfahrbar machst und dass du der Gott bist, der sich in unsere Welt, in unser Erleben hinabbegibt, uns auf Augenhöhe begegnet. Danke, dass du ein redender Gott bist. Und ich finde das so super, dass wir keinem toten System folgen müssen, dass wir nicht ein Regelwerk abarbeiten müssen, sondern dass du uns einlädst in die lebendige, in die erfüllende, in die kraftvolle Liebesbeziehung mit dir. Danke, Herr, dass wir auf diese Weise mit dir leben dürfen. Und ich bitte dich, dass wir es auf eine Weise tun, die dir die Ehre gibt. Und dass wir wirklich ein Leben führen, das deine Treue schätzt und dass wirklich die Freude und die Dankbarkeit an dir ausstrahlt. Dass die Liebe, die du uns schenkst, dass sie wirklich in unser Herz, in die dunkelsten Winkel hineinscheint, uns ganz und gar erfüllt, dass wir uns mit deinem Geist ganz erfüllen lassen und in dieser Beziehung zu dir und aus dieser Liebe zu dir und dieser Identität, die wir in dir haben, heraus unser Leben gestalten. Danke, Herr, für deine Liebe, deine Treue, deine Allmacht. Danke für deine Erlösung. Danke, dass du der Retter bist. Dir sei die Ehre, jetzt und für immer.